SWR 2 Wissen.
Wie sind Sie an den Hof des Dalai Lama gekommen? Was ist da vorausgegangen?
Ja, Sie hatten ja selber erwähnt, dass ich die Eiger Nordwand erst bestiegen habe. Das war im Jahre 1938. 1939 bin ich eben dann in den Himalaya gezogen. Und als wir dann vom Berg zurückkamen, brach der Krieg aus. Wir wurden hinter Stacheldraht gesetzt von den Engländern in Indien. Und nun begann ich, Fluchtversuche zu machen. Und im Ganzen bin ich 5-mal geflohen, bis es mir dann gelang, über den Himalaya nach Tibet zu kommen.
7 Jahre in Tibet. Das Buch des Bergsteigers Heinrich Harrer war zum Zeitpunkt dieses Interviews schon weltberühmt. Heinrich Harrer, den es im Zuge einer Forschungsexpedition nach Indien und dann nach Tibet verschlagen hat und der zum Lehrer des damals noch jungen Dalai Lama wurde. Wir hören gleich, wie es dann weiterging. Denn in dieser Silvesterausgabe von SWR 2 Wissen stellen wir wieder historische Rundfunkaufnahmen aus unserem Archivradio vor. Aufnahmen zu Sternstunden der Wissenschaft. Fast in allen Tondokumenten, die ich heute mitgebracht habe, geht es um wichtige Pionierleistungen oder um die große weite Welt oder, wie im Fall von Heinrich Harrer, um beides. Wir hören berühmte Menschen, deren Namen heute noch bekannt sind, deren Stimmen aber längst vergessen sind. Darunter Arthur Köstler, der von einer Polarexpedition mit dem Luftschiff berichtet. Die Physikerin Lise Meitner, die erzählt, wie Frauen ihrer Generation sich mühsam das Recht auf ein Studium erkämpfen mussten. Oder den frühen Klimaforscher Hermann Flohn, der berichtet, wie den Forschern allmählich die Gefahr eines menschengemachten Klimawandels bewusst wurde. Und noch einige mehr. Aber wir machen erstmal weiter mit dem Interview mit Heinrich Harrer. Es stammt aus dem Jahr 1957. Der Dalai Lama lebte damals noch in Tibet. Vorhin haben wir ja schon gehört, wie Harrer aus dem britischen Internierungslager in Indien ausgebrochen ist. Und so ging es dann weiter.
Wir sind dann 2 Jahre zu Fuß gewandert, über viele Male über den Himalaya und Transhimalaya, bis wir nach Lhasa kamen.
Das sagt sich so leicht, so in einem Satz, und es waren doch unvorstellbare Strapazen, die Sie damals auf sich nehmen mussten.
Ja, wir haben allein zum Beispiel 65 Pässe überschritten, die alle zwischen 5.500 und 6.000 Meter Höhe waren. Und die Temperaturen waren natürlich so durchschnittlich minus 30 bis minus 40 Grad. Und dann nach 2 Jahren sind wir eben nach Lhasa gekommen und konnten dort Fuß fassen. Und wie Sie ja vielleicht gehört haben, bin ich ja später dann der Lehrer und der Freund dieses Gottkönigs, des Dalai Lama, geworden.
Das ist etwas ganz Ungewöhnliches, denn das muss man vielleicht noch nachtragen. Sie wurden ja zunächst mit einer gewissen Skepsis aufgenommen in Lhasa. Und dass Ihnen dann dieser ungeheure Sprung gelungen ist, vom zunächst unerwünschten Fremdling zum Freund des denkbar höchsten Herrschers der Gegenwart, das ist etwas ganz Ungewöhnliches gewesen. Und Sie hatten vor allen Dingen das Glück, dieses Land noch in dem Zustand zu erleben, den es heute, glaube ich, in zunehmendem Maße verliert.
Ja, das stimmt. Leider bin ich dann nach 7 Jahren wieder weg von Tibet, weil eben die Chinesen das Land besetzten. Und nun haben sie inzwischen natürlich sehr viel geändert. Es ist eine militärische Besetzung, es hat strategische Gründe. Und daher ist natürlich alles jetzt viel anders.
Aber ich glaube, dass wohl jeder Sie um diese Erinnerungen beneiden wird. Denn keiner hat doch solche Einblicke gehabt in so für uns geheimnisvolle und märchenhafte Dinge.
Ja, zweifelsohne war das auch mein größtes Erlebnis. Man muss immer bedenken, dieser junge König ist wie ein Gott. Jetzt ist er 24, aber damals war er 16 Jahre alt. Und er wird von seinen Tibetern ja wie ein Gott behandelt. Er ist ja ein lebender Buddha. Und niemand darf zu ihm sprechen. Zum Beispiel nicht einmal ein Kabinettsminister darf ihn ansprechen. Alle werfen sich nur vor ihm auf den Boden.
Ja, wie kam denn überhaupt Ihr erster Kontakt mit ihm zustande?
Der erste Kontakt kam so zustande, dass er mich durch seinen Bruder, der ein guter Freund von mir war, und der auch mit ihm sprechen durfte, er ist ungefähr der Einzige, der mit ihm sprechen darf, dass er mein guter Freund war, und er erzählte ihm nun immer von unserem Treiben in Lhasa, was wir taten, und so beschloss er dann eben eines Tages mich zu rufen, und wir begannen dann eben zusammen Unterricht zu nehmen, und wir lernten Englisch, Mathematik und zeichneten Landkarten, und wie gesagt, es war eben für ihn auch eine große Sache, denn er ist ja wirklich der Ärmste von der ganzen Welt, denn er hat keine Freunde, keine Spielgefährten, keine Familie, nicht einmal sein Elternhaus darf er besuchen. Und so war es wohl für ihn auch ein großer Wechsel im Leben, wie wir uns kennenlernten.
Aber da Sie von Wechsel im Leben sprechen, Sie haben inzwischen sehr viel unternommen und sehr viel anderes gesehen.
Ja, mit Hilfe dieser Tibet-Geschichte ist es mir ja nach meiner Rückkehr 1952 auch noch möglich gewesen, andere Kontinente zu besuchen. Ich war in Südamerika, ich bin dort einen Quellstrom des Amazonas in einem Einbaum hinuntergeschwommen. Ich bin eben erst 4 Wochen zurück aus Afrika, wo ich einen Eisberg bestiegen habe, der am Äquator steht. Und in diesem Eisberg liegt eine der Quellen des Nil. Und da dieser Berg eben am Äquator steht, gab es dort eine alpine Vegetation in 4500 Meter Höhe, die also wirklich alles, was ich bisher in der Welt gesehen habe, schlägt. Es gab dort Blumen, die bis zu 7 Meter hoch wuchsen.
Heinrich Harrer über seine Reisen und seine 7 Jahre in Tibet, lange bevor aus dem Buch der berühmte Film mit Brad Pitt wurde. 2 Jahre nach diesem Interview floh der Dalai Lama aus Tibet nach Indien und auch von diesem Ereignis gibt es eine Aufnahme, in der Harrer als Reporter über die Flucht berichtet. Die Aufnahme findet sich ebenfalls bei uns im Archivradio. Im zurückliegenden Jahr 2019 gab es ein Jubiläum, nämlich 100 Jahre Transatlantiküberquerung mit einem Luftschiff. Wir hatten in SWR2 Wissen im Sommer eine ganze Sendung über die frühe Luftfahrt mit vielen historischen Tönen, aber eine Aufnahme haben wir da nicht mehr untergebracht und die möchte ich Ihnen heute vorspielen. Es geht um die erste Luftschiff-Expedition Richtung Nordpol, also mit einem Zeppelin. Und das Besondere ist auch der, der da spricht. Das ist nämlich der berühmte Schriftsteller Arthur Koestler, der später mit dem Roman Sonnenfinsternis weltberühmt werden sollte. Vor seiner Schriftstellerkarriere war Arthur Koestler Journalist beim Berliner Ullstein Verlag und durfte die Arktisfahrt im Zeppelin begleiten. Am 30. Juli 1931 ist die Expedition zu Ende und die Mannschaft wird in Berlin gebührend empfangen, darunter auch Koestler.
Meine Damen und Herren, werden ihn sicher von der Berichterstattung her kennen. Er kommt jetzt zu, auf uns zu. Herr Koestler, darf ich Sie herzlich begrüßen hier, ein Willkommen aussprechen. Die Berliner Bevölkerung, die hier durch die Funkstunde eine kleine Reportage erhält, würde es außerordentlich begrüßen, wenn Sie uns vielleicht mit wenigen Worten sagen würden, wie Ihr Erlebnis war, wie hier gewaltig Ihre Eindrücke sind und ob Sie sich freuen, nach dieser wunderbaren, erfolgreichen Fahrt hier wieder wohlbehalten gelandet zu sein.
Es ist natürlich ein großes Vergnügen, wieder mal festen Boden nach 4,5 Tagen unter den Füßen zu haben. Er schwankt nicht mehr und zittert nicht mehr. Es ist auch einigermaßen traumhaft, dass man gestern um diese Zeit ungefähr noch an der Südspitze von Novaya Zemlya herumgegondelt ist. Wo Novaya Zemlya liegt, das haben Sie, hoffe ich, im Laufe dieser Tage zu lernen nachgeholt. Soll ich einen kurzen Bericht über die ganzen Sachen geben?
Wenn wir damit nicht vielleicht Vorträgen oder Ihrer Berichterstattung vorgreifen, würden wir dankbar sein, weil Herr Dr. Eckner jetzt auf uns zukommt, doch in der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, einige gewaltige Eindrücke mit wenigen Sätzen, wenn das geht, Sie werden das können als Journalist, zu übermitteln.
Der gewaltigste Eindruck war natürlich der ungeheuerlichen Einsamkeit, der tagelang bewanderbaren und befahrbaren Wüsten, in denen da und dort an kleinen Punkten kleine Menschenhäuflein, 5, 6 Mann, von den anderen Tausende und Zehntausende Kilometer entfernt beisammen saßen, so auch vor Dixon und anderen kleinen Radiostationen. Das war ungefähr der tiefste Eindruck, den wir bekommen haben. Ich hoffe, Sie werden, falls unsere Bilder gut geworden sind, Sie noch im Laufe der nächsten Tage in der Berliner Illustrierten sehen können. Im Übrigen werde ich jetzt Berufener, nämlich Herrn Dr. Eckener selbst, das Wort nehmen lassen.
Haben Sie recht, schönen Dank, Kollege Koestler. Herr Dr. Eckner, unter Führung von Herrn Oberbürgermeister Sahm, mit all den Ehrengästen kommt jetzt zum Mikrofon. Dr. Eckner hat einen Blumenstrauß in der Hand, neben ihm Professor Samjolowitsch. Und wir werden jetzt gleich die Eindrücke hören, die uns Dr. Eckner, der Leiter der Expedition und der Luftschiffführer, schildern werden.
Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister,
Herr Dr. Eckner spricht.
Ich danke Ihnen zugleich im Namen der Besatzung für den freundlichen Willkommensgruß den Sie eben ausgesprochen haben. Ich darf offen sagen, auch wir sind sehr erfreut. Denn es konnte wirklich mit seinem guten Glück das Luftschiff, das alte brave Luftschiff, darf ich schon fast sagen, wieder eine recht erfolgreiche Fahrt hinter sich bringen. Über die wissenschaftlichen Resultate, die wir heimgebracht haben, möchte ich mich nicht äußern. Dieses überlasse ich berufenerem Munde. Ich habe mich insbesondere darüber zu freuen, dass das Luftschiff wieder seine Leistungsfähigkeit an neuen Problemen und Aufgaben erweisen konnte.
Das am Schluss war Hugo Eckener, Chef der Zeppelin-Werke und ein großer Kommunikator der Luftfahrtbranche in den 1920er und Anfang der 1930er Jahre. Die frühe Luftfahrt, dazu haben wir auch ein ganzes Dossier auf den Seiten des SWR 2 Archivradios. Diese Musik aus dem wunderschönen Film The Artist spiele ich gerade deshalb mal kurz ein, weil sie zur nächsten Aufnahme passt. Die stammt aus fast der gleichen Zeit wie die letzte mit dem Zeppelin, aber es geht um eine ganz andere technische Errungenschaft, nämlich um den Tonfilm. Der erste Tonfilm wird 1927 in den USA gedreht, The Jazz Singer. Harry Warner, Chef der Firma Warner Brothers, fand das albern. Wer zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören, meinte er. Die entgegengesetzte Position vertritt der deutsche Regisseur Ernst Lubitsch. Auch er gehört zu den Tonfilmpionieren mit seinem Hollywood-Film The Love Parade. 1932 gibt Lubitsch ein Interview im Berliner Hotel Adlon.
Wir haben Sie heute kurz nach Ihrer Ankunft in Berlin an das Mikrofon der Berliner Funkstunde gebeten, um Ihnen das Schicksal zu bereiten, dem sich kein prominenter Besucher entziehen kann. Wir sind wissensdurstig und wir möchten Sie ausfragen. Ich glaube, 5 Jahre sind es her, seitdem wir Sie zum letzten Mal hier sahen. 5 Jahre, in denen die Entwicklung des Films mit Riesenschritten marschierte. Sagen Sie uns, lieber Lubitsch, was sehen Sie als die eigentliche Quintessenz dieser Entwicklung?
Diese 5 Jahre sind in der Tat die entscheidenden Jahre der Entwicklung des Films gewesen. Denn in ihnen hat sich die Umwandlung des stummen Films in den Tonfilm vollzogen. Und mit ihnen selbstverständlich auch der Siegeszug des Tonfilms vor sich gegangen.
Wollen Sie damit sagen, dass dem stummen Film endgültig das Grab gegraben wurde?
Meiner Meinung nach wird der stumme Film in seiner alten Form nie wieder zurückkommen. Es hat im stummen Film lange Zeit gedauert, das Publikum an die Tatsache zu gewöhnen, dass es Menschen sprechen sah, doch ihre Sprache nicht hörte. Das Kinopublikum musste im stummen Film lernen, mit den Augen zu hören.
Ja, man baute eine Illusion auf.
Nun, diese Illusion haben wir zerstört. So wenig wie es in der Kunst und in der Technik eine Rückwärtsbewegung gibt, so wenig glaube ich an eine Rückwärtsbewegung zum stummen Film. Aber ich bin überzeugt, dass man bemüht sein wird, in den zukünftigen Filmen mit dem Dialog immer sparsamer umzugehen. Es wird Filme geben, in denen man dem stummen Ausdruck immer mehr Raum geben wird. In dem Augenblick aber, in dem der Mensch die Lippen im Film bewegt, muss man auch hören, was er sagt.
Begrüßen Sie als Regisseur diese neue Entwicklung?
Ja, von ganzem Herzen. Es ist der größte Fortschritt, den jeder Regisseur begrüßen muss. Sehen Sie, der stumme Film war keine völlig in sich abgeschlossene Kunstgattung. Er musste Filmtitel zu Hilfe nehmen, wenn er eine Geschichte erzählen wollte. Dieser Titel war ein Fremdkörper, den der Tonfilm ausmerzte. Und schon diese Tatsache allein genügt, um die Existenz des Tonfilms zu rechtfertigen.
Dann finden Sie natürlich auch, dass der Film durch die Hinzuziehung des Wortes eine Bereicherung erfahren hat, weil er sich der Bühnenkunst nähert.
Natürlich, aber mit der Einschränkung, dass der Wortfilm keine absolute Kopie der Bühne sein darf. Er muss immer nach den speziellen Grundsätzen des Films aufgebaut sein. Gegen die Hinzuziehung des Wortes gibt es vom künstlerischen Standpunkt aus keinen Einwand.
Der Regisseur Ernst Lubitsch in einem schön abgelesenen Interview über die ersten Tonfilme. 1932 war das. Wir haben jetzt wieder lauter Männer gehört. Das liegt natürlich auch daran, dass die Pioniere der Technik und die prägenden Köpfe der Wissenschaft früher natürlich zum allergrößten Teil Männer waren. Aber es gibt eben auch Ausnahmen und zu denen gehört Lise Meitner. Sie wurde 1878 in Wien geboren und fand zusammen mit Otto Hahn heraus, wie man einen Atomkern spaltet. Weil sie aber aus Nazi-Deutschland fliehen musste, war sie bei den Forschungen nicht bis zum Schluss dabei und hat deshalb keinen Nobelpreis bekommen, anders eben als ihr Kollege Otto Hahn. Hier hören wir Lise Meitner in einem Radiovortrag von 1953 und der macht wirklich nochmal klar, wie außergewöhnlich ihre wissenschaftliche Karriere damals, Anfang des 20. Jahrhunderts war.
Als ich vor mehr als 50 Jahren an der Wiener Universität Mathematik und Physik zu studieren begann, war ich sehr stark beeindruckt von der neuen Gedankenwelt, die mir eröffnet wurde. Die Frage, ob ich als Mädchen später die Möglichkeit haben würde, wirklich wissenschaftlich zu arbeiten, hat mich damals nicht ernsthaft beschäftigt. Infolgedessen habe ich auch sehr wenig über die Entwicklung der Frauenbewegung gewusst. Natürlich hatte ich das eine oder andere über die Frauenfrage gelesen, aber ich glaubte nicht, dass etwa ein Buch wie »Der physiologische Schwachsinn des Weibes« von Möbius, obwohl es von 1900 bis 1922 in 12 Auflagen herauskam, oder das 1910 erschienene Buch von Max Funke, »Sind Weiber Menschen?« mit dem Untertitel »Mulieres homines non sunt« ernst genommen und widerlegt werden musste. Später habe ich begriffen, wie irrtümlich diese meine Auffassung war und wie viel Dank speziell jede in einem geistigen Beruf tätige Frau den Frauen schuldig ist, die um die Gleichberechtigung gekämpft haben. Dass ich erst relativ spät zu dieser Einsicht gekommen bin, lag an einigen besonders glücklichen Umständen in meiner wissenschaftlichen Entwicklung. Nach meinem Doktorat an der Wiener Universität bin ich zur weiteren Ausbildung nach Berlin gegangen. Dort gab es damals einen Kreis ungewöhnlich reger junger Wissenschaftler. Sie sind heute fast alle weltberühmt. Und in diesen Kreis wurde ich nach kurzer Zeit als zugehörig aufgenommen. Das war sowohl menschlich als wissenschaftlich eine sehr große Hilfe für mich. Dazu kam ein zweiter großer Glücksfall. Ich erhielt nach einigen Jahren die Stelle eines Assistenten am Institut für Theoretische Physik bei Max Planck. Im Allgemeinen war aber damals die Einstellung in Deutschland zum Frauenstudium sehr ablehnend. Es waren keineswegs nur Universitätslehrer, die Schwierigkeiten machten. Viele Mädchen mussten sich die Studienerlaubnis von ihren Eltern erkämpfen. Diese im Bürgertum vorherrschende Einstellung ist wohl auch der Grund gewesen, dass in Deutschland die Frauen erheblich später zum Universitätsstudium zugelassen wurden als in anderen europäischen Ländern. In Schweden konnten schon ab 1870 Frauen Medizin studieren und als Ärzte praktizieren. Seit 1873 waren Frauen allgemein zum Studium zugelassen. Das Gleiche galt in Österreich seit dem Jahr 1899. Nur die juridische Fakultät war zunächst für Frauen nicht freigegeben. In Deutschland wurde in der Reichstagssitzung vom 12. März 1891 eine diesbezügliche Petition abgewiesen. Und erst im August 1908 wurde durch ein besonderes Gesetz die allgemeine Zulassung der Frauen zur Universität geregelt.
Lise Meitner über die vielen Hürden für Frauen in der Wissenschaft Anfang des 20. Jahrhunderts. Pionierleistungen und große weite Welt, ich habe es gesagt, stehen im Mittelpunkt dieser Archivradiosendung in SWR 2 Wissen. Das passt auch auf das folgende Thema. Im kommenden Jahr feiert die Astronomie 30 Jahre Hubble-Weltraumteleskop. Das war 1990 ein großer Meilenstein, ein Teleskop im Weltraum. Das war für die Astronomen fast so revolutionär wie die Entdeckung des Teleskops an sich vor 400 Jahren durch Galileo Galilei. In die Sterne gucken, ohne störende Erdatmosphäre dazwischen, die den Blick trübt, das war das Ziel. Und das Weltraumteleskop hat seitdem nicht nur viele schöne und scharfe Bilder aus den Tiefen des Universums geliefert, sondern auch Erkenntnisse über die Expansion des Universums, über schwarze Löcher und darüber, wie sich Galaxien entwickeln und wie sie mit anderen Galaxien kollidieren. Im April 1990 wird das Hubble-Teleskop mit einem Space Shuttle 600 Kilometer hinaus ins Weltall gebracht und am 25. April in Betrieb genommen. Von der NASA in Washington berichtete USA-Korrespondent Michael Heine.
Das Fernsehen ist ja auf fast allen Kanälen live dabei, weil es nicht ganz so klappt, wie es klappen sollte. Es sah eigentlich alles nach einem perfekten Tag aus, als die 5 Astronauten an Bord der Space Shuttle Discovery heute Morgen mit Musik geweckt wurden. Ihr Arbeitstag begann um 8 Uhr Ortszeit. Auf dem Programm stand, diese wichtige Mission, das 1,5 Milliarden teure Hubble-Teleskop, musste im All ausgesetzt werden. Das ist kein Kinderspiel, denn Hubble wiegt 12 Tonnen und hat etwa die Größe eines Omnibusses. Deshalb hat Astronaut Steve Hawley einen 15 Meter langen hydraulischen Roboterarm als Hilfe. Die 6-stündige Aktion begann auch vielversprechend. Hawley hatte das Teleskop, so meldete die Bodenstation, bereits nach einer Stunde fest im Griff. Dann begann der Arm langsam auszuschwenken, bis der Satellit die gewünschte Position hatte, was Neigung und Winkel zur Erde betrifft. Aber dann kam auch schon die Panne. Vor gut 2 Stunden gab die NASA den Befehl, an den Hubble-Teleskopen die Solarpaddel auszuklappen. Klappen, die ja eine enorme Größe haben. Das eine stellte sich auch langsam und majestätisch auf, aber das andere hielt plötzlich mitten in der Bewegung inne. Man weiß nicht genau, warum. Angeblich hätte sich etwas verklemmt. Nun hat also eine hektische Aktivität begonnen im NASA-Zentrum in Cape Canaveral. Man überlegt noch, ob man einen elektronischen Befehl gibt. Mehrfach hat man das schon getan, das Paddel auszuklappen, was den großen Nachteil hat, dass dann die Nickel-Cadmium-Batterien an Bord schnell erschöpft sind. Oder man schickt einen oder 2 Astronauten zu einem Spaziergang ins All. Die letzten Bilder, die ich gerade hier sehe, zeigen das Solarpaddel, das sich ganz langsam bewegt. Die Astronauten stehen bereit an Bord, aber es sieht so aus, als ob das Paddel jetzt doch aus eigener Kraft zur vollen Größe sich entfalten könnte. Man ist schon gespannt, was das Hubble-Teleskop an Bildern zur Erde funken wird. Es hat ja schon die ersten Daten runtergefunkt, es funktioniert also alles an Bord, aber den ersten wirklichen Blick ins All erhofft man sich im Herbst. Und dann will man ja spektakuläre Aufnahmen der Menschheit zeigen. Das Hubble-Teleskop kann ja Licht vergrößern oder verstärken, etwa entsprechend der Entfernung von 16.000 Kilometern. Auf diese Entfernung könnte es zum Beispiel das Licht eines Leuchtkäfers noch sichtbar machen. Also das dürfte einige Überraschungen geben und die amerikanische Öffentlichkeit ist schon begeistert von diesem Projekt.
Im April des kommenden Jahres jährt sich zum 30. Mal die Errichtung des Hubble-Weltraumteleskops und so klang das damals. Der Klimawandel, die Klimakrise war eins der zentralen Themen im Jahr 2019. Greta Thunberg, die Aktionen von Fridays for Future, aber auch der heiße Sommer haben dazu geführt, dass die globale Erwärmung ernster genommen wird. Wissenschaftlich ist das Thema überhaupt nicht neu. Die These vom menschengemachten Klimawandel gab es schon Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn auch damals vor allem aufgrund physikalischer Berechnungen. Die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor lautete der Titel eines Vortrags 1941, gehalten vom damals jungen Klimaforscher Hermann Flohn. Flohn lebte bis 1997 und ich selbst hatte 3 Jahre vor seinem Tod Gelegenheit, mit ihm ein Interview zu führen. Da war er schon 82, aber immer noch in seinem Institut an der Uni Bonn aktiv. Und in diesem Interview 1994 erzählt er in 3,5 Minuten, wie die Forschung dem menschengemachten Klimawandel auf die Spur kam.
Entscheidend war eigentlich für die heutige Entwicklung, dass unmittelbar vor dem Krieg ein englischer Chemiker, Callender, die CO2-Messungen, jedenfalls die zuverlässigen CO2-Messungen, die damals vorlagen, miteinander verglichen hat und feststellte, dass der CO2-Gehalt um etwa 10% gestiegen sei seit Ende des vorigen Jahrhunderts. Und da wir wussten, dass CO2 eines der Gase ist, die den Strahlungshaushalt der Atmosphäre beeinflussen, hat mich diese Mitteilung, die unmittelbar vor dem Krieg erschienen ist, dazu geführt, diese Möglichkeit überhaupt in Rechnung zu stellen. Und es kam dann zu der Vorstellung, dass eine Änderung des CO2-Gehaltes zu einer Änderung des Klimas führen könnte. Dann haben wir 1971 eine internationale Konferenz auf einer Insel in der Nähe von Stockholm gehabt, wo wir 3 Wochen lang unter Konklave gehalten wurden und Tag und Nacht diskutierten. Wir waren aus 20 Ländern etwa 60 Fachleute zusammengekommen. Es war eine großartige Diskussion im Gang. Wir waren uns durchaus nicht einig, was hier herauskommen konnte. Aber wir waren eigentlich alle der Überzeugung, dass wir diesem Problem unbedingt nachgehen mussten, dass es aber völlig verfrüht sei, irgendetwas darüber zu sagen. Und das kam dann nachher auch zur Kenntnis der UNO-Organisation, insbesondere der World Meteorological Organization, die zuständig für die Wetterdienste der ganzen Welt war. Und die hat 1979 eine Konferenz einberufen. Ich war in dem Gremium, das zur Vorbereitung der Konferenz erstmal nach Genf geholt wurde. Und wir paar Leute beschlossen damals, das Thema ist so entscheidend wichtig für die Zukunft, dass wir auf jeden Fall alle Meteorologen damit vertraut machen sollten und die Forschung in die Richtung treiben, dass wir die Ursachen und die Möglichkeiten einer solchen Klimaentwicklung näher untersuchten. Nun muss ich aber sagen, ich bin eigentlich erstaunt gewesen, dass das so rasch und so intensiv vor sich ging. Nach den Diskussionen, die wir in den 70er Jahren hatten, in der alles noch außerordentlich kontrovers war, konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieses Thema schon 1991 nachher in Rio zu einer politischen Weltkonferenz führte, von dem Ausmaß, wie wir das jetzt erlebt haben. Ich bin also skeptischer gewesen, vor allen Dingen, weil wir ja auch damit rechnen mussten, dass die Politiker diese langfristigen Fragen von höchster Komplexität gar nicht in den Rahmen ihrer Überlegungen einbeziehen wollten.
Nur seine Hoffnung, dass die Politik nach Anerkennung des Problems auch zügig Konsequenzen zieht, scheint im Rückblick allzu optimistisch. Hermann Flohn über die Entdeckung des menschengemachten Klimawandels. Das war in SWR 2 Wissen eine Ausgabe des SWR 2 Archivradios mit Sternstunden der Wissenschaft. All die Töne dieser Sendung und noch viele mehr finden Sie im Podcast des Archivradios sowie mit Hintergrundinformationen unter archivradio.de. Mein Name ist Gabor Pahl. Kommen Sie gut ins neue Jahr.
Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.